ARD. SWR Kultur. Forum.
Mindestlohn für Erntehelfer. Werden regionale Produkte zu teuer? Mein Name ist Dominik Bartoschek. Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland, er steigt im neuen Jahr. Ab dem 1. Januar wird er dann bei 13,90 Euro pro Stunde liegen, statt wie bisher bei 12,82 Euro. Ein Jahr später dann wird er nochmal ansteigen, dann auf 14,60 Euro. Und diesen Betrag bekommen dann auch Saisonarbeiter aus dem Ausland, die bei uns auf Feldern, auf Plantagen und in Weinbergen Erdbeeren pflücken, Spargel stechen oder Reben schneiden. Vielen Landwirten macht das Angst. Sie befürchten nämlich, dass der Mindestlohn die Preise für heimisches Obst und Gemüse so weit nach oben treiben könnte, dass die Käufer, also letztlich wir alle, lieber zu den günstigen Produkten aus dem Ausland greifen. Wie berechtigt sind diese Befürchtungen? Sorgt der Mindestlohn tatsächlich dafür, dass sich der Anbau bestimmter Obst- und Gemüsekulturen in Deutschland bald überhaupt nicht mehr lohnt? Und machen wir uns dadurch abhängig von Lebensmittelimporten aus dem Ausland? Darüber reden wir im Forum bei SWR Kultur mit Dr. Hildegard Garming, Agrarökonomin am Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, mit Benjamin Luig, Fachreferent für Agrarwirtschaft bei der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt und mit Simon Schumacher, Vorstandssprecher und Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. Herr Schumacher, so zwischen 6,50 Euro und 7 Euro musste ich im Durchschnitt in diesem Sommer zahlen, wenn ich ein Kilo Erdbeeren aus Deutschland gekauft habe. Auf welchen Preis muss ich mich denn im nächsten Sommer einstellen, wenn die Pflückerinnen und Pflücker den höheren Mindestlohn bekommen?
Der größte Faktor ist das Wetter. Und wenn es jetzt Frost gibt zum Beispiel, dann kann natürlich die Erntemenge sehr gering sein und dadurch der Preis höher sein. Also das heißt, der Lohn ist natürlich ein Faktor, der jetzt auch wieder prozentual ansteigen wird um die 9%. Das müssen die Landwirte natürlich draufschlagen. Aber dennoch, also wenn es ein heißes Frühjahr wird, dann verändert das alles, weil es eine große Menge gibt oder eben Frost. Und deswegen kann man das jetzt noch nicht so genau sagen. Aber es wird wahrscheinlich keine riesigen Sprünge geben, sondern sich eher so einpendeln wie die letzten Jahre.
Okay, also 6,50 Euro so bis 7 Euro fürs Kilo. Herr Luig, da greifen viele Menschen vermutlich lieber zur günstigen Ware aus Spanien oder Polen. Die gibt es nämlich schon so für 5 Euro das Kilo. Was glauben Sie, sorgt der Mindestlohn dafür, dass Betriebe in Deutschland letztlich nicht mehr konkurrenzfähig sind, wenn sie weiterhin Erdbeeren anbauen wollen?
Also es ist natürlich richtig, dass der Lohn gerade in diesen Bereichen Obst, Gemüse ein ganz wichtiger Kostenfaktor für die Betriebe ist. Ich würde da aber wirklich ein differenziertes Bild zeichnen wollen. Wir sehen aktuell eine große Bandbreite. Wir haben in der Tat Betriebe, die stark unter Druck stehen. Wir haben auch Betriebe in bestimmten Kulturen vor allem, die aufgeben mussten schon die letzten Jahre im Bereich Erdbeeren. Wir haben aber in anderen Kulturen beispielsweise beim Apfelanbau zum Beispiel eigentlich eine stabile Produktion, stabile Flächengröße, die bewirtschaftet wird. Und es gibt natürlich verschiedene Kostenfaktoren für die Produzenten. Das ist mir auch sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel die Energiekosten, die Düngerkosten sind explodiert 2021, 2022. Jetzt aktuell sind auch die Preise für Pestizide recht hoch. Ich glaube, im Kern ist es so, dass die Branche ein anderes Problem hat. Das sind nicht so sehr die Lohnkosten, sondern das ist das Problem, dass wir auf Nachfrageseite im Einzelhandel eine stark konzentrierte Marktmacht haben. 4 Konzerne kontrollieren diesen Sektor. Und man stellt sich vielleicht vor, die Preisentwicklung läuft so, es gibt gestiegene Kosten in der Landwirtschaft und dann wird verhandelt zwischen Landwirt und Einzelhandel und dann ändern sich die Kosten im Regal. Es ist nicht so. Gegenüber dem Einzelhandel sind die Landwirte Preisnehmer. Wir haben hier ein massives Marktversagen und die Preise im Einzelhandel an sich spiegeln jetzt nicht 1:1 die Produktionskosten wider, sondern es gibt da große Aufschläge. Das heißt, ich glaube, ja, wir haben ein Problem. Aber wir haben ein Problem des Marktversagens eher, weil dass wir in Zeiten von nach 5 Jahren 20% Inflation, dass auch die Löhne steigen müssen, das ist ziemlich klar. Das heißt, ja, die Branche steht unter Druck, aber es sind nicht die Löhne primär, sondern es ist ein Problem im nachgelagerten Bereich.
Frau Garming, kurz nach dem Beschluss, den Mindestlohn zu erhöhen, habe ich das Zitat eines Landwirts gelesen, der sprach von, Zitat, Untergangsstimmung bei vielen deutschen Obst- und Gemüseanbauern. Wie viel davon ist Ihrer Ansicht nach Panikmache und wie viel berechtigte Sorge steckt da wirklich drin?
Ich denke, viele der Sorgen sind tatsächlich berechtigt, denn wir sehen seit Jahren, dass es einen Strukturwandel gibt. Dieses eher kalte Wort sagt eben auch aus, dass viele oft die kleineren Betriebe aufgeben. Die Produktion insgesamt in Deutschland sinkt eigentlich nicht, wenn ich auf der Ebene Gemüse oder Obst als Ganzes anschaue. Das heißt, es findet eine Veränderung statt in den Betriebsstrukturen. Es geben Betriebe auf und andere Betriebe wachsen. Insofern, ja, es ist durchaus berechtigt. Und dieser Prozess wird durch solche deutlichen Anstiege bei den Löhnen und bei den anderen Kostenfaktoren, da gebe ich Herrn Lewis recht, beschleunigt. Zum anderen Teil ist es tatsächlich auch überzeichnet, denn wir sehen eben vielfältige Anpassungsreaktionen. Insgesamt ist der Gemüsebau und der Obstbau nicht deutlich zurückgegangen. Das heißt, man ändert das Anbauportfolio, man ändert die Produktionssysteme, man sucht Möglichkeiten, sich durch Innovationen an diese veränderten Preisrelationen anzupassen.
Dennoch, Sie sagen, die Sorge vieler Betriebe ist berechtigt. Womit rechnen Sie denn ganz konkret? Wird das zu einer Pleitewelle führen im Obst- und Gemüseanbau oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Pleitewelle, wie gesagt, der Strukturwandel findet seit vielen Jahren statt und insofern ist das eher ein kontinuierlicher Prozess und vielleicht nicht eine Pleitewelle.
Herr Schumacher, wir haben also gehört, es gibt durchaus berechtigte Sorge bei vielen Betrieben vor dieser Mindestlohnerhöhung. Wie sehen Sie denn die Situation bei den Erdbeer- und Spargelanbauern in der Region? Also sind die dadurch massiv unter Druck jetzt geraten?
Ja, ganz klar. Frau Dr. Garming hat natürlich vollkommen recht, dass es ein kontinuierlicher Rückgang ist. Aber der ist alarmierend. Jeder dritte Spargelbetrieb hat seit Einführung des Mindestlohns aufgegeben und jeder vierte Erdbeerbetrieb. Ich denke schon, dass das noch eine ganze Weile so weitergeht. Denn die Frage ist immer, kann man denn die nachfolgende Generation, den Betriebseinsteiger, mit ernähren, der eine Familie aufbauen will und vielleicht die Bedürfnisse hat, dann auch ein eigenes Haus, eine eigene Familie zu ernähren? Geht das mit einem Einkommen dieser Art? Und das ist auch ein großer Grund, dass die Betriebe aufhören.
Herr Luig, jeder dritte Spargelbetrieb hat aufgegeben, jeder vierte Erdbeerbetrieb hat aufgegeben. Ist das im Sinne des Erfinders, wenn zwar die Löhne steigen, dafür aber Betriebe aufgeben müssen?
Nein, das ist es natürlich nicht. Aber wir müssen natürlich sehen, wir haben in der Landwirtschaft insgesamt, wie Frau Garming ausgeführt hat, einen langfristigen Strukturwandel. Und der Strukturwandel bedeutet übrigens auch, dass heute, wenn wir Festbeschäftigte und Saisonbeschäftigte zusammenrechnen, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, Arbeitnehmer sind und nicht mehr Bauern und Bäuerinnen. Das heißt, wenn die Landwirtschaft funktionieren will langfristig, müssen auch die Arbeitnehmer, wie Herr Schumacher sagte, natürlich gut davon leben können, sodass man zum Beispiel eine Familie ernähren kann. Und das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Die Frage ist sozusagen, was wäre die Alternative zu einem schrittweise steigenden Mindestlohn? Unsere Erfahrung jetzt, wir haben letztes Jahr, dieses Jahr in vielen Regionen mit Betriebsleitern gesprochen, die sagen uns heute, beim jetzigen Mindestlohn haben sie Probleme, vor allem die kleineren Betriebe mit einem sozusagen nicht voll ausgefeilten Recruiting-System, haben sie Probleme, Leute zu finden als Saisonbeschäftigte. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen aus, sagen wir, Rumänien, es ist keineswegs so, dass die gerade Schlange stehen, um auf unseren Betrieben hier in Deutschland zu arbeiten. Und das zieht sich aber durch die Landwirtschaft als Ganze. Die Landwirtschaft hat nicht primär einen Arbeitskräftemangel, sondern sie hat insbesondere einen Fachkräftemangel. Und wenn wir uns anschauen, die Lohnstruktur insgesamt, und die hängt sozusagen als Rattenschwanz an der Mindestlohnhöhe dran, weil auf dem Betrieb es Lohngruppen gibt und die haben natürlich einen bestimmten Abstand zueinander. Wir haben heute in der Landwirtschaft als mittleren Lohn für Arbeitnehmer, für Fachkräfte, die also Expertinnen und Experten sind, die das gelernt haben, die wissen, was sie tun. Der mittlere Lohn in der Landwirtschaft ist laut Bundesagentur für Arbeit 2.769 Euro, also knapp 2.800 Euro brutto. Jetzt können Sie umrechnen, netto sind wir etwa bei 2.000 Euro als Durchschnitt mittlerer Lohn für eine Fachkraft in der Landwirtschaft. Ich meine, davon kann man nicht, sagen wir jetzt, eine vierköpfige Familie gut ernähren. Das heißt, wir haben ein Problem, wenn eine Branche nicht nur im untersten Bereich, sondern im Fachkraftbereich geringere Löhne zahlt als der, sage ich mal, Helferlohn für Ungelernte in der Wirtschaft insgesamt. Wir müssen für eine nachhaltige wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Branche natürlich sehen, wie können die Betriebe, die Arbeitgeber, die Bäuerinnen nachhaltig wirtschaften, aber auch, wie kann die Fachkraft bis runter in die unterste Lohngruppe sozusagen, die Saisonkräfte, wie können die davon leben? Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen.
Ich möchte, wenn ich darf, ganz kurz nochmal auf Herrn Luig eingehen. Er sagte, es ist schwierig, Saisonarbeitskräfte zu finden. Das hat sich gedreht. Es stimmt, dass dies noch vor 5 Jahren der Fall war. Aber das hat sich insofern gedreht, dass ja sehr viele Arbeitskräfte frei werden, weil ja auch die Flächen zurückgehen. Also wir sagen, dass wir zwischen 2 und 3 Saisonarbeitskräfte pro Hektar Spargel und zwischen 6 und 10 pro Hektar Erdbeeren benötigen, je nachdem. ohne die Person in der Halle oder in dem Verkauf. Und da eben diese Flächen so stark zurückgegangen sind, ist auch die Verfügbarkeit der Erntehelfer wieder gestiegen. Und sicher hat es auch einen gewissen Effekt, dass eben die Löhne so angehoben wurden, dass im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel Spanien, wo ja doch die Löhne deutlich niedriger sind, dass die Attraktivität wieder gestiegen ist, hier zu arbeiten.
Jetzt sind wir schon mittendrin in dieser Diskussion über die Menschen, um die es eigentlich geht, also die Menschen, die diesen Mindestlohn gezahlt bekommen, die Saisonarbeiter, die oft aus Osteuropa kommen, die weit weg von ihren Familien sind, die bei uns auf den Feldern stehen, bei Wind und Wetter, Obst und Gemüse ernten. Frau Garming, was wissen Sie darüber, wie wichtig die Höhe des Mindestlohns dafür ist, dass Arbeitskräfte überhaupt zu uns kommen?
Der Unterschied in der Lohnhöhe zwischen dem Herkunftsland und Deutschland ist der Anreiz, überhaupt nach Deutschland zu kommen. Insofern, das ist unser Vorteil, um Arbeitskräfte zu gewinnen.
Das heißt, da wäre der höhere Mindestlohn erstmal ein Vorteil für die Betriebe in Deutschland gegenüber den Konkurrenten.
Der Abstand ist ja nach wie vor sehr groß. Das heißt, es war bisher schon auch vor der Erhöhung. Also da muss man auch ganz realistisch bleiben. Allerdings gibt es ja inzwischen die europäische Richtlinie über die Höhe der Mindestlöhne und wir sehen, dass auch in Rumänien, auch in Ungarn und auch in Bulgarien steigen die gesetzlichen Mindestlöhne an. Die sind immer noch deutlich geringer als in Deutschland, das stimmt, also das Gefälle bleibt erhalten, aber auch da steigen die Löhne an. Und wir sehen ja auch zum Beispiel, vor 20 Jahren kamen mehr Menschen aus Polen zu uns zum Arbeiten. Inzwischen hat sich das verlagert, weil eben sich da die Verhältnisse und die Verdienstmöglichkeiten geändert haben.
Herr Luig, von wie vielen Menschen reden wir da eigentlich, wenn wir über diese ausländischen Saisonarbeiter reden? Gibt es da Zahlen?
Die gibt es. Ich will noch kurz zum letzten Punkt auch einhaken. Ich glaube, es ist eine Realität heute und das ist wichtig zu verstehen und viele Menschen verstehen es noch nicht, dass wir bestimmte Bereiche des Arbeitsmarktes haben, EU-weit, der einfach ein EU-weiter Markt ist. Das heißt, ich glaube, wir müssen die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen und eben auch die Lohnhöhe, die wir in der Saisonarbeit in Deutschland haben, eher vergleichen mit den anderen westlichen Ländern. Und da sind wir keineswegs der Spitzenreiter. Es ist richtig, wir haben deutlich höheren Mindestlohn als Spanien. Aber beispielsweise in den Niederlanden ist der gesetzliche Mindestlohn dort 14,40 Euro, der gilt auch für die Landwirtschaft. Das heißt, wir bewegen uns dazwischen. Und auch noch wichtig zu wissen, als kurze Randnotiz, die 12,82 Euro aktuell, nächstes Jahr 13,90 Euro, die haben wir auf dem Papier. Es ist beispielsweise so, dass die Arbeitgeber, der Zoll als Kontrollinstanz akzeptiert das, bestimmte Faktoren abziehen können. Also beispielsweise die Kosten für die Unterkunft, die werden abgezogen. Die haben auch keine Deckelung, die können teilweise sehr hoch werden. Und das ist anders als zum Beispiel in der Baubranche. Ja, entsandte Arbeitnehmer aus Osteuropa in der Baubranche in Deutschland, da gibt es eine Regelung, dass explizit der Arbeitgeber die Kosten zu tragen hat und nicht abziehen darf. Also ich glaube, das muss man nochmal wissen, dass man da nochmal was runterrechnen muss. Jetzt zu der Zahl selber. Grob gesagt, also sind wir etwa bei 270.000 Saisonbeschäftigten, die über das Jahr verteilt in der Landwirtschaft in Deutschland arbeiten. Was aber, glaube ich, auch wichtig ist zu wissen, es geht nicht nur um Erntetätigkeiten, sondern wir sehen eigentlich, dass osteuropäische Kolleginnen und Kollegen in vielen Bereichen der Landwirtschaft und des Gartenbaus, sei es auf Baumschulen, sei es in Tierhaltungsbetrieben oder in anderen Bereichen, inzwischen Teil der Belegschaft sind und zum Teil auch mit ihrer Familie weiter im Herkunftsland haben. Also wir sprechen davon mobilen Beschäftigten, aber trotzdem durchaus länger da sein können als die 3 Monate oder bis zu den 6 Monaten, sondern zum Teil das ganze Jahr. Also wir haben sozusagen diese Realität eines EU-weiten Arbeitsmarktes in bestimmten Bereichen in der Landwirtschaft längst in der Breite gegeben, weit über jetzt die Erntearbeit hinaus.
Herr Schumacher, Herr Luig hat gerade gesagt, diese 13,90 Euro, die gehen ja nicht in vollem Umfang aufs Konto der Erntehelfer. Da wird dann auch was abgezogen für die Unterkunft beispielsweise. Was bekommt man denn effektiv auf dem Erdbeerfeld, auf dem Spargelfeld bei uns im Südwesten, wenn man dort eine Stunde Spargel sticht oder Erdbeeren pflückt?
Also erstmal dazu, jeder Arbeitgeber in einem normalen Beschäftigungsverhältnis zahlt ja auch nicht die Miete. Und übernimmt ja auch nicht die Kosten, wenn jemand sich versorgt. Das ist ja selbstverständlich, dass die Arbeitnehmer im Allgemeinen eben für ihre Unterkunft und für ihr Essen auch aufkommen. Deswegen verstehe ich gar nicht diese ständige Forderung, dass jetzt Saisonbeschäftigte hier komplett kostenlos oder auch ja, verpflegt und wohnen sollen. Demgegenüber stehen auch schon die Sachbezugswerte, die aus steuerlichen Gründen angenommen werden müssen. Und sonst müsste es eben nachversteuert werden oder der Sozialversicherung unterlegt werden. Aber wenn man jetzt mal diese Sachbezugswerte annimmt, dann kann man schon so auf den Dreh, dass man dafür 1 Euro pro Stunde etwa abziehen kann. Viele verpflegen sich auch selbst, dann werden Küchen bereitgestellt. Das heißt, das wird dann nicht mitgerechnet. Also etwa Abzug 1 bis 2 Euro pro Stunde. Das kann schon hinhauen, ist aber im Prinzip kein Abzug, sondern man geht in Vorleistung, bringt eine Dienstleistung, eben das Wohnen und das Bereitstellen von Nahrung. Deswegen ist das überhaupt nicht vergleichbar und auch gar nicht auf einem Zettel quasi gegenzurechnen, sondern sind 2 komplett unterschiedliche Dinge, die auch zivilrechtlich komplett getrennt gesehen werden müssen.
Also wir wären dann nach diesem Abzug, den Sie genannt haben, so bei rund 12 Euro Mindestlohn. Frage an alle vielleicht in der Runde, 12 Euro fürs Spargelstechen, fürs Erdbeerpflücken, ist das eigentlich ein angemessener Lohn? Vielleicht Herr Schumacher zuerst und dann die anderen beiden Diskutanten.
Ja gut, also in Rumänien war jetzt, ich glaube, zuletzt der Mindestlohn bei 4,87 Euro. Und wir haben ja oft mit Personen zu tun, die nicht lesen können, nicht schreiben können, keinen Führerschein haben, keine Qualifikation haben. Für die ist das viel Geld. Ich denke, das ist gut und viele Rumänen sind auch, zeigen es ganz deutlich bei der Abrechnung und sind ganz dankbar und erstaunt auch darüber, dass die Lohnhöhe für alle so hoch ist. Und kommen natürlich jedes Jahr wieder. Deswegen glaube ich, das passt, das ist in Ordnung, sofern eben dann die Betriebe es auch erwirtschaften können.
Herr Luik, das passt, sagt Herr Schumacher, aus Ihrer Sicht auch?
Ich bleibe bei meinem Punkt, dass diese 12,84 Euro oder selbst wenn wir runterrechnen 12 Euro, Sachbezugswerte sind wir mit einverstanden, haben wir Tarifverträge sogar, wo wir das vereinbaren, dass es nicht höher gehen darf, das wäre für uns okay. Aber das ist das Papier. Die Realität ist, glaube ich, in vielen Bereichen eine andere. Also nehmen wir zum Beispiel Erdbeer- oder Spargelernte, da wird nach Akkord bezahlt. Das bedeutet, gesetzlich darf der Akkord, also die Bezahlung nach Erntemenge, trotzdem den gesetzlichen Mindestlohn nicht unterschreiten. Die Praxis ist, Leute kommen auf uns zu, nachdem sie 3 Monate in Deutschland gearbeitet haben, bekommen am Ende, am letzten Tag, erst den Lohn für die kompletten 3 Monate im Umschlag an dem Tag, wo der Bus abfährt. Und es wird bezahlt nach Erntemenge, die sie jeweils hatten. Und diese Erntemenge kann nochmal, das hat auch natürlich mit der Produktivität der Erträge der verschiedenen Schläge, der verschiedenen Felder zu tun, die kann sehr unterschiedlich angesetzt sein. Also der Arbeitnehmer erstmal weiß lange oft gar nicht, wo stehe ich konkret und was habe ich dann für konkrete Abzüge. Und ich will gar nicht die Betriebe über einen Kamm scheren. Es gibt sehr große Unterschiede. Es gibt sehr nachhaltig geführte Betriebe, ganz klar, die da eine große Transparenz haben und die sozusagen die Entlohnung auch fair und sauber machen, die auch gute Unterkünfte da rein investiert haben. Aber es gibt eben auch Fälle, wo die Leute, die Arbeitnehmer am Ende der Saison mit sehr viel weniger im Umschlag erhalten sozusagen als das, womit sie gerechnet haben. Das ist zum Beispiel jetzt bei Akkordarbeit ein massives Problem. Wir haben sehr viel weniger Problemfälle, zum Beispiel bei der Apfelernte, wo es sehr viel weiter verbreitet ist, nach Arbeitszeit zu bezahlen. Da gibt es diese Transparenz. Also man muss von Fall zu Fall gucken.
Frau Garming, aus Ihrer Sicht die Höhe des Mindestlohns ein angemessener Lohn?
Ich denke, aus Arbeitnehmersicht, wie gesagt, wenn Transparenz herrscht und wenn man vorher weiß, was man erwarten kann, dann ist das ein angemessener Lohn. Es ist tatsächlich ja in vielen Fällen eine nicht qualifizierte Arbeit und über Akkordlöhne kann man ja zum Teil auch höhere Löhne erwirtschaften. Aber ich denke, wenn es transparent ist, dann ist der Mindestlohn in dem Sinne auch angemessen, ja.
Herr Schumacher, wenn Sie noch einmal kurz erklären könnten für alle, die das nicht wissen, was bedeutet die Akkordarbeit auf dem Spargelfeld, auf dem Erdbeerfeld?
Wir nennen das Leistungslohn. Das ist so, dass der Vorarbeiter oder der Chef vorher zum Beispiel bei Erdbeeren eine normale Reihe erntet, die Zeit misst und schaut, wie viel kann ich in dieser Zeit ernten. Und alle, die darüber liegen, bekommen einfach zum Beispiel 50 Cent mehr fürs Kilo oder eben einfach einen Aufschlag. Alle, die da drunter sind, erntemengenmäßig oder eben diese Leistung erreichen, kriegen dann den Mindestlohn. Das heißt, die, die besonders leistungsfähig sind, werden entweder in Gruppen oder direkt abgerechnet, dann mit einem Aufschlag versehen. Und deswegen ist es für die Arbeitnehmer, die eben leistungsstark sind, besonders interessant.
Ich möchte gerne noch ein Argument ansprechen, das häufig von Kritikern dieses Mindestlohns kommt. Die sagen, naja, diese Menschen kommen doch aus Ländern, wo das Lohngefüge sehr viel niedriger ist als bei uns, wo die Lebenshaltungskosten sehr viel niedriger sind als bei uns. Warum müssen diese Menschen überhaupt einen Lohn bekommen, der für Deutschland berechnet wurde, aber nicht für die Situation in Rumänien oder Bulgarien? Herr Luik.
Also nochmal, ich bleibe dabei. Wir haben bundesweit, machen wir Betriebsbesuche und Feldbesuche. Und wir haben auch dieses Jahr überhaupt nicht den Eindruck, dass die Leute Schlange stehen und die Betriebe sich nicht retten könnten davor, dass Menschen aus Rumänien kommen. Das Gegenteil ist der Fall. Aus Polen wollen sie immer weniger kommen. Aus Rumänien aus unserer Sicht die letzten Jahre auch immer weniger. Jetzt hat einerseits, glaube ich, muss man reinrechnen, für den einzelnen Arbeitnehmer gibt es bestimmte Risiken. Es kann passieren, dass man nach 2 Wochen nach Hause geschickt wird. Das bedeutet, man hat monatelang vorher geplant, diese 3 Monate in Deutschland zu sein und geht mit Nettoverschuldung nach Hause. Das ist ein reales Risiko, was Beschäftigte zum Teil haben. Das ist das eine. Das andere sind die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen. Wir haben in der kurzfristigen Beschäftigung, das ist eine Anstellungsform, keine vollständige Sozialversicherung. Das heißt, wir haben zum Beispiel eingeschränkte sozusagen Krankenversicherung. Wir haben Gemeinschaftsunterkünften. Das bedeutet eben, dass ich zum Teil über 3 Monate erstmal abgeschnitten bin von meiner eigenen Familie. Man teilt sich die Zimmer mit mehreren Betten drin. Man teilt sich die sanitären Anlagen und so weiter. Das heißt, aus Interviews, aus Gesprächen mit Beschäftigten, sagen wir aus Rumänien, die wir haben, ist deren Logik, okay, ich brauche dieses Geld, ich bin 3 Monate in Deutschland und in dieser Zeit habe ich, sage ich mal, eine sehr, 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 ich sage es vorsichtig, eingeschränkte Lebensqualität. Ja, das ist übrigens ein Faktor, wir haben das Gefühl, ein Riesenfaktor für die Beschäftigten. Sie kommen wieder bei Betrieben, wo sie das Gefühl haben, ich werde respektvoll behandelt vom Vorarbeiter, von der Betriebsleitung. Es gibt aber auch viele, die sich beschweren bei uns, da geht es gar nicht dann nur um den Lohn, sondern um das, wie fühle ich mich behandelt, wenn ich in der Kolonne arbeite. Das heißt, es sind natürlich nicht nur die Löhne als solche, sondern es sind die Arbeitsbedingungen, wo sich im ersten Jahr Corona gezeigt hat, als man gedacht hat, das können ja vielleicht auch deutsche Studis machen, dass das ziemlich in die Hose ging und niemand aus Deutschland das gemacht hat.
Ja, das ist richtig. Also wir müssen ganz klar sagen, ohne Erntehelfer aus Osteuropa würde da gar nichts gehen und wir sind da sehr, sehr dankbar. Und die Arbeitgeber natürlich auch. Also gerade um diese Kommunikation gut zu machen, machen eben viele Sprachkurse Arbeitgeber, damit eben nicht nur die Vorarbeiter wissen, was los ist, sondern dass auch die Arbeitgeber direkt mit den Arbeitnehmern sprechen können. Und hier im Südwesten haben wir auch viele sehr kleine Betriebe, wo es die Zwischenstruktur gar nicht gibt, sondern da arbeitet der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber zusammen. Und was ich vielleicht nochmal zum Akkord ergänzen möchte, viele Arbeitnehmer wollen genau den Akkord, denn dort können die, wenn sie sehr gut sind, können sie 19 Euro die Stunde verdienen und sehen das als gerecht, denn es gibt eben auch Arbeitnehmer, die 12,82 bekommen und mehr Pause machen als arbeiten und das ist einfach eine sehr gerechte Entlohnungsweise. Und man muss aber auch sagen, beim Akkord, die Motivation für die Arbeitnehmer ist durch die Einführung des Mindestlohns deutlich abgenommen. Das heißt, ist auch wieder ein Indiz dafür, dass die 12,82 absolut ausreichen. Denn darüber hinaus noch mehr zu leisten und mehr zu verdienen, sehen wir nicht mehr so gegeben. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben ja auch Umfragen unter unseren Mitgliedern zur Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Das hat sich wirklich gewandelt. Wir haben viele rumänische Kräfte, die über Facebook, über WhatsApp und so weiter immer wieder anfragen. Und auch dieses Risiko, nach Hause reisen zu müssen, was Sie sagten, das ist beschränkt, denn die sind alle sehr gut vernetzt. Die können einfach bei einem Kollegen anrufen, der auf einem benachbarten Hof ist und dort eine Stelle finden. Aber es im Übrigen bei allen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnissen so, dass es natürlich, wenn ich jetzt mir eine neue Stelle suche, dann weiß ich nie genau, passt es so, wie ich es mir vorgestellt habe und da ist ein gewisses Risiko dabei und eben nicht nur bei den Arbeitnehmern, auch bei den Arbeitgebern, denn es ist ein großer Aufwand, die immer wieder neu einzulernen, denen zu zeigen, wie die Abläufe sind und auch die Arbeitgeber haben ein großes Interesse, dass die Leute da sind und leistungsfähig sind.
Im Forum bei SWR Kultur diskutieren heute Dr. Hildegard Garming, Agrarökonomin am Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, Benjamin Luig, Fachreferent für Agrarwirtschaft bei der Industriegewerkschaft Bauen, Agrarumwelt und Simon Schumacher, Sprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. Und unser Thema ist, der Mindestlohn steigt, werden regionale Produkte zu teuer? Und genau auf diese regionalen Produkte würde ich jetzt gerne schauen an dieser Stelle. Frau Garming, ich war gestern Abend im Supermarkt, habe gesehen, das Kilo Äpfel aus Deutschland, Sorte Elster, 3,49 Euro. Kann man eigentlich sagen, wie hoch der Anteil der Lohnkosten ist, der in diesen 3,49 Euro steckt?
Oh, das habe ich noch nicht ausgerechnet. Ich rechne immer den Lohnkostenanteil an den Gesamtproduktionskosten aus. Der liegt ungefähr bei 30%, Tendenz steigend. Gerade im Apfelanbau sehen wir, dass da der Anteil gestiegen ist.
Und dann gibt es aber auch andere Produkte, die über 30% liegen, andere, die liegen unter 30%.
Zum Beispiel die Erdbeeren liegen über 30%, genau. Ein Apfel ist größer, also den kann man schneller pflücken als eine Erdbeere und vorsichtig in den Korb legen. Und andere Produkte, wenn wir bei dem Gemüse sind, kann man eben vollständig maschinell ernten. Und da ist eben dann der Lohnkostenanteil an den Gesamtkosten deutlich geringer.
Sie können sich wahrscheinlich denken, warum ich die Frage gestellt habe. Ich würde nämlich natürlich gerne wissen, welchen Preis muss ich denn im nächsten Jahr zahlen? Also lässt sich das wirklich jetzt schon sagen, wie sich die steigenden Lohnkosten auf die Produktionskosten und dann letztlich auf den Preis, den wir im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt zahlen werden, auswirken? Frau Garming, wissen Sie das?
Nein, genau kann ich das nicht vorhersagen. Im Prinzip hat Herr Schumacher das ganz zu Anfang der Sendung bereits erklärt. Es liegt immer zunächst daran, wie groß ist die Ernte und wie hoch ist die Nachfrage. Danach bilden sich tatsächlich die Preise auf dem Markt. Langfristig ist es so, für die süßen Erdbeeren aus Deutschland, also nicht die harten, weniger süßen aus Spanien, werden die Preise steigen, weil langfristig müssen die Preise, die Produktionskosten decken, sonst kann ich nicht weiter produzieren.
Also für die deutsche Erdbeere haben Sie jetzt hier schon mal keine so gute Prognose ausgestellt. Gibt es andere Kulturen, wo Sie sagen, oh, da könnte es durch den Mindestlohn schwierig werden mit der Produktion in Deutschland künftig?
Im Prinzip alles, was so deutlich hohe Lohnkosten hat, wird auf jeden Fall teurer werden, ja.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Beerenobst, alles, was ich mit der Hand ernten muss, Himbeeren, Heidelbeeren, Kirschen sind auch sowas. Bei den Salaten sieht man, die werden auch immer noch mit der Hand geerntet. Das heißt, die werden dann auch langfristig teurer werden müssen.
Herr Schumacher, was glauben Sie, werden Erdbeeren, Spargel, Salat, Beeren, all diese Kulturen, die Frau Garming gerade genannt hat, aus der Region bald zum Luxusprodukt, die sich nur noch wenige leisten können?
Ja gut, wir sehen ja die Entwicklung des Pro-Kopf-Verbrauchs. Während zum Beispiel bei den Erdbeeren 2021 noch 3,8 Kilo gegessen wurden, waren es 2023 nur 2,8 Kilo. Natürlich gibt es da auch saisonale Unterschiede, aber der Preis hat schon einen ganz klaren Einfluss darauf, wie die Leute zugreifen. Und ich habe immer das Gefühl, Spargel und Beeren ist so ein bisschen in der Kategorie wie Urlaub. Man gönnt sich das, man freut sich drauf, man verbringt es mit der Familie. Und es wird dann gedanklich aus der gleichen Kasse genommen. Also wenn man einen aufwendigen Urlaub machen will, spart man eben bei zum Beispiel Spargel, Erdbeeren oder eben solche Saisongemüse und Obst.
Herr Luig, da muss ich natürlich Sie als Gewerkschafter ansprechen und fragen, kann das in Ihrem Sinne sein, dass sich nur noch Menschen mit einem hohen Einkommen die Produkte aus der Region leisten können und alle anderen zu den Angeboten aus Spanien, aus Polen greifen, die günstiger sind?
Also ich glaube, ne, die Frage, wer kann sich das leisten, ist eine ganz entscheidende, und da sprechen wir gar nicht über die Zukunft, sondern wenn wir auf die letzten 5 Jahre anschauen, dann haben sich die Nahrungsmittelpreise insgesamt, ich spreche jetzt gar nicht nur von Obst, Gemüse, im Supermarktregal durchschnittlich um 36% erhöht. Und das bedeutet natürlich insbesondere für die Menschen mit geringerem oder auch wirklich normalem Einkauf, in der Tat, wie Herr Schumacher sagt, dass das mehr und mehr gesehen wird als ein Luxusprodukt. Und das ist erstmal ein riesiges Problem. Das ist ein Problem für uns, für unsere Mitglieder. Ja, also unsere Mitglieder, die selber in der Landwirtschaft arbeiten, die wollen auch sozusagen sich später am Ende des Tages die Erdbeeren leisten können. Also ich glaube, das müssen wir als Gesamtkontext sehen. Nicht nur über Erdbeerspargel sprechen, sondern das ist ein massives Problem, dass die Menschen sich immer weniger einfach leisten können.
Aber und, es ist doch dennoch ein Dilemma, aus dem man irgendwie rauskommen muss,
ja,
oder? Wir wollen alle regionale Produkte kaufen. Wir wollen die umweltfreundlichen Produkte, die nicht erst 2000 Kilometer hierher gefahren sind. Wir können sie uns aber nicht leisten. Das ist doch ein Problem.
Ja, ich will nochmal zu meinem Punkt eingangs zurück. Es war jetzt von Angebot, Nachfrage die Rede. Das ist auf dem Wochenmarkt so. Die meisten und gerade die Menschen, die sich nicht so viel leisten können, die gehen eher in den Discounter, in den Supermarkt. Das Problem, was wir haben, hat beispielsweise letztes Jahr ein Bericht der Monopolkommission im Auftrag der Bundesregierung festgestellt. Die hat letztes Jahr ihr Hauptgutachten verfasst. Die hat festgestellt, dass wir im Ernährungssystem ein Problem haben, weil die Preisaufschläge immer mehr von der Landwirtschaft weggehen, immer mehr zur Verarbeitung und zum Handel hin. Das heißt, es gibt Mitnahmeeffekte. Also wir haben gestiegene Kosten für die Produktion, für den landwirtschaftlichen Anbau. Das heißt aber nicht, dass einfach jetzt der Preis im Supermarktregal 1:1 das widerspiegelt, weil wir einen funktionierenden Markt mit Angebot und Nachfrage haben. Davon reden wir gerne. Wir haben aber keinen Wettbewerb, hart gesagt, im Einzelhandel, wenn 4 Konzerne sozusagen die Preise setzen und der einzelne Landwirt ist da Preisnehmer. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Problem. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wollen wir Regionalität erhalten, dann müssen wir zum Beispiel politisch darüber sprechen, okay, was für Anreize kann Politik noch mehr setzen, was für vielleicht Verbindlichkeit muss Politik irgendwann setzen, um zu sagen, lieber Einzelhandel, bitte stell die Regionalität sicher. Das ist das eine. Das zweite ist, Frau Garming hat das eingangs gesagt, es gibt natürlich Wege, es ist kein Nullsummenspiel, sondern es gibt viel Potenzial für eine höhere Produktivität in der Landwirtschaft. Gucken wir in die Niederlande, ja. Da hat sich in den letzten 15 Jahren die Fläche der Erdbeerproduktion reduziert. Die Erdbeerernte in den Erträgen hat sich verdreifacht. Natürlich durch Anbau im Folientunnel, aber auch in Gewächshäusern. Wir müssen natürlich diskutieren, welche Landwirtschaft wollen wir. Ich sage nicht, die Niederlande ist das beste Beispiel, dann hätten wir eine völlig andere Struktur. Aber ich glaube, wir müssen, also wir können auch nicht so tun, als sei es einfach ein Nullsummenspiel, sondern wir müssen sagen, ja, das ist die Härte der Marktwirtschaft, aber da muss der Markt auch funktionieren, dass produktive Betriebe weiter sozusagen beispielsweise jetzt mit Folientunnel hohe Ertragssteigerungen erzielen können. Und andere, die nicht nachhaltig wirtschaften, haben dann als Betriebe in der Marktwirtschaft natürlich das Problem, dass sie rausfallen. Aber dazu müsste der Markt überhaupt erstmal funktionieren. Und ich sehe im Moment, wir wollen eine nachhaltige Landwirtschaft insgesamt, ökologisch natürlich, aber eben auch sozial nachhaltig und wirtschaftlich. Dazu muss es möglich sein, gestiegene Kosten auch an den Handel weiterzugeben.
Aber der Handel würde sie doch an uns Kunden vielleicht weitergeben. Das würde doch dann auch dort im Supermarkt und beim Discounter nochmal zu höheren Preisen führen.
Ich sage nochmal, was nicht ich sage, sondern die Monopolkommission, und ich glaube, das ist ein zentrales Thema, ist, dass man im Moment sieht, die letzten Jahre, dass es Mitnahmeeffekte gibt. Das heißt, es gibt so eine Marktmacht, dass nicht einfach eins zu eins die Preise weitergegeben werden, sondern noch mehr. Das heißt im Umkehrschluss aber, es gäbe natürlich die Spielräume, da auch sozusagen Margen rauszunehmen und das erschwinglich für alle zu machen.
Darf ich da vielleicht kurz für Spargel und Erdbeer nochmal eingrätschen? Also es ist so, gerade bei frischen Produkten müssen wir die Vermarktung über den Handel ganz stark nutzen, denn die großen Mengen kriegen wir sonst nicht in die Städte und das Volk. Also der Handel ist ganz wichtig und gerade in diesen Phasen, wo hohe Erträge da sind, fahren die nicht selten Nullmarge. Das heißt, die haben hohe Kosten, Personal, Lager, Logistik und ziehen die Kunden eben über Nullmarge rein. Und dann sehen wir auch, dass da ordentliche Absätze sind. Aber sobald die Preise wieder steigen, dann ist die Kaufzurückhaltung groß. Also es ist einfach entscheidend, der Preis. Und dem Handel jetzt vorzuwerfen, dass er jetzt gerade bei Spargel und Erdbeeren den Erzeugern so viel Luft nimmt, dass sie nicht mehr existieren können, stimmt auch nicht mehr ganz. Denn der muss sich jetzt darum kümmern, überhaupt an die Rohstoffe zu kommen. Denn viele Aktionen, die geplant sind, können gar nicht voll beliefert werden, weil die Mengen fehlen. Also da dreht sich in der letzten Zeit und auch künftig ein bisschen was in dem Bild.
Darf ich einmal auch noch kurz dazu beitragen? Und zwar habe ich noch mal kurz die Zahlen angeschaut zu den Importen. Es ist tatsächlich gar nicht so, dass die Importe im gleichen Zeitraum gestiegen sind. Bei den Erdbeeren sind sie zurückgegangen in den letzten 5 Jahren. Und auch in Spanien wird es schwieriger zu produzieren. Da haben wir eben andere Faktoren, zum Beispiel auch den Klimawandel, die Wasserverfügbarkeit. Und bei vielen Produkten sehen wir das, dass diese traditionellen Lieferländer eben auch zunehmend Probleme bekommen. Und die können nicht beliebig die Produktionsrückgänge in Deutschland auffangen oder ausgleichen. Also die Idee, dass wenn es in Deutschland bestimmte Produkte nicht mehr gibt, die wir ohne Probleme jederzeit von woanders her bekommen, das können wir eigentlich so nicht belegen.
Frau Garming, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sinkt möglicherweise insgesamt die Verfügbarkeit von Erdbeeren als ein Beispiel für eine Kultur, weil auch in Spanien nicht mehr so viel davon problemlos produziert werden kann. Das würde also bedeuten, wir machen uns auch nicht abhängig von Importen aus dem Ausland, so wie es ja von Gegnern des Mindestlohns immer wieder beschrieben wird. Also Joachim Ruckwied hat zum Beispiel an dem Tag, als der Mindestlohn festgelegt wurde, gesagt, das sei ein schwarzer Tag für die heimische Landwirtschaft. Die Produktion werde sich ins Ausland verlagern. Wir müssten künftig mehr importieren. Also Sie sehen diese Gefahr nicht, dass wir uns durch so einen hohen Mindestlohn abhängig machen in unserer Ernährungssicherheit vom Ausland?
Ich sehe zumindest nicht, wie gesagt, aus Spanien kommen sehr viele Importe, aber die Menge ist tatsächlich nicht so deutlich angestiegen. Aus Rumänien und Polen, die haben ja ähnliche klimatische Bedingungen, kommt kaum frisches Obst und Gemüse nach Deutschland. Insofern, das ist ja seit vielen Jahren so, dass da die Löhne geringer sind und trotzdem exportieren die nicht so viel. Insofern, nein, ich sehe diese große Gefahr, dass wir jetzt nur noch aus dem Ausland beliefert werden, sehe ich tatsächlich nicht.
Ich kann da ganz kurz mit einer Zahl ergänzen, wenn ich darf. Bei dem Selbstversorgungsgrad von Erdbeeren, der lag 2015 noch bei 67% und ist jetzt bis 2022 auf 53% gefallen. Ich denke, das zeigt schon, dass dort eine krasse Entwicklung da ist. Und ja, es stimmt, Spanien hat klimatische Probleme. Dafür ist aber Griechenland am Start. Also aus Griechenland kommt immer mehr Erdbeeren und die rüsten auch auf. Dort werden gerade viele Jungpflanzen gepflanzt.
Das stimmt. Griechenland hat den Anteil erhöht. Insgesamt ist die Menge trotzdem zurückgegangen.
Genau, das sollte eigentlich alarmieren, denn der Verzehr von frischem Obst und Gemüse ist ja besonders gut und gesundheitsfördernd. Und wenn sie die Leute darauf verzichten und stattdessen zu verarbeiteten Produkten greifen, wird es jetzt für die Gesundheit insgesamt nicht zuträglich sein. Aber das sollte man auch schon drauf achten.
Sie sind nun mal für die Erdbeererzeuger da. Die Apfelerzeuger würden sagen, dann lass die Leute doch Äpfel essen. Die sind deutlich günstiger pro Kilo. Also es gibt natürlich da auch deutliche Nachfrageverschiebungen. Und man kann den Leuten nicht vorschreiben, was sie zu essen haben. Aber insgesamt ist es tatsächlich noch nicht unerschwinglich geworden, in Deutschland frisches Obst aus Deutschland zu essen.
Ja, stimmt. Wir kommen langsam zum Ende dieser Sendung und da würde ich doch gerne noch mal einen Punkt ansprechen. Wir haben festgestellt, ja, der steigende Mindestlohn kann einzelne Betriebe durchaus in Schwierigkeiten bringen, kann den Strukturwandel, den es ohnehin gibt, noch mal beschleunigen. Deswegen würde ich gerne zum Schluss noch mal fragen, wie können denn Landwirte möglicherweise auch positiv darauf reagieren? Wie können sie kreativ darauf reagieren? Also welche Alternativen haben sie, Kosten zu senken, Einnahmen möglicherweise zu erhöhen? Herr Schumacher, welche Möglichkeiten sehen Sie denn da in der Erdbeer- und Spargelbranche zum Beispiel?
Ja, wir sehen da eine sehr dynamische Branche. Wir organisieren ja Europas Leitmesse eben für Spargel und Beeren. Dort sind die ganzen Aussteller mit eben zunehmend Robotern, die wirklich selektiv den Spargel ernten, 15 Hektar pro Tag, auch mit Tag- und Nachtschicht schaffen. Das heißt, die Technik ersetzt die Arbeitskraft. Ich denke, nächstes Jahr schon werden die ersten, also Roboter für Spargel auf den Feldern zu sehen sein. Das zweite ist, ja, im Prinzip auch in der Aufbereitung werden immer mehr Roboter eingesetzt, dass die Sortierung mit Robotern funktioniert. Und bei den Erdbeeren sind wir leider noch lange nicht so weit, aber auch dort gibt es Entwicklungen, der Anbau auf Stellage, das ist quasi auf brusthohen oder schulterhohen Rinnen in Substrat. Da ist die Ernte wesentlich einfacher und die Erträge mehr als doppelt so hoch im geschützten Anbau. Aber auch hier müssen eben die Landratsämter mitmachen, dass die Genehmigungen erteilt werden und den Betrieben keine Steine in den Weg gelegt werden bei diesen neuen Produktionsmethoden. Und dazu brauchen wir auch einen Markt, denn im August, wenn ganz Deutschland im Urlaub ist, haben wir hohe Erträge und da kommen wir dann wieder in Preisschwierigkeiten, wenn die Nachfrage einfach nicht da ist. Also es hat alles seine Grenzen, aber das wären so die Maßnahmen, die im Moment anstehen.
Herr Luig, Herr Schumacher hat es angesprochen, möglicherweise könnte eine stärkere Maschinisierung in der Landwirtschaft helfen. Würde ja gleichzeitig bedeuten, dass weniger menschliche Arbeitskräfte gebraucht werden auf lange Sicht. Wäre das aus Ihrer Sicht eine Lösung, um aus diesem Dilemma, das wir jetzt heute immer wieder beschrieben haben, rauszukommen?
Also ich glaube, dass oft Mechanisierung bei der Landwirtschaft sehr schablonenhaft draufgesetzt wurde und dann gedacht wurde, oh nein, dann haben wir, oder oh super, dann haben wir in 3 Jahren keine Menschen mehr, sondern die Roboter. Ich glaube, die Realität, die, das weiß Frau Garming besser, aber mein Eindruck ist sozusagen, wenn man analysiert, was ist schon jetzt, sagen wir, die letzten 10 Jahre und seit Einführung des Mindestlohns passiert, Realität ist oft sozusagen eine Produktivitätssteigerung in einzelnen Elementen. Also zum Beispiel eine Teilautomatisierung, ja. Also wir haben zum Beispiel in der Apfelernte Betriebe, die Hebebühnen einsetzen und dadurch einfach sehr viel produktiver sind. Und wir haben aber auch eine höhere Sicherheit für den Arbeitnehmer, der auf dieser Bühne arbeitet, stundenlang, ja, und nicht stundenlang Leiter für Leiter ansetzt unter Zeitdruck, was sehr viel gefährlicher ist. Das heißt, ja, ich glaube, es ist klar, dass die Betriebe, die in der Lage sind zu investieren und produktiver werden, dass die das werden. Und das ist auch gut so. Und es ist übrigens, sind das häufig auch die Betriebe, sage ich mal, die ganzheitlich denken. Das heißt, sie investieren eben auch in die Qualität der Arbeitsbedingungen. Also wir haben zum Beispiel seit Corona gesehen, dass sich Betriebe unterscheiden. Manche haben sehr gut in Unterkünfte investiert, dass einfach die Bedingungen für die Arbeitnehmer besser sind. Oder sie führen mit uns gemeinsam oder beziehungsweise ne, führen mit uns gemeinsam diese Feldbesuche durch oder sind da offen, dass wir in Austausch gehen. Oder zum Beispiel, sie sind bereit, mit der Sozialversicherung Landwirtschaft Gesundheitstage auch auf Rumänisch durchzuführen. Das heißt, eine Prävention, ja, was bedeutet es eigentlich 12 Stunden in der Hitze, in der UV-Strahlung zu stehen? Wie kann ich mich da als Arbeitnehmer vor schützen? All diese Dinge. Also es gibt sozusagen die Betriebe, die umfassend investieren und das ist dann gar nicht nur die Produktivität, sondern wirklich auch ganz wichtig, essentielle Arbeitsbedingungen, die Qualität der Arbeit.
Frau Garming, auch Sie würde ich gerne noch nach den möglichen Alternativen fragen, die Landwirte haben. Als Laie denkt man sich ja, naja, wenn Erdbeeren zu teuer in der Produktion sind, dann baue ich halt Weizen an. Also ist das so einfach, dass man einfach auf andere Kulturen umsteigen kann?
Jein. Also natürlich kann man auf andere Kulturen umsteigen. Wenn Sie statt Erdbeeren Weizen anbauen, dann können Sie leider auch Ihre Rechnung vielleicht nicht bezahlen, weil Sie dann mit den 10 Hektar, die Sie bei Erdbeeren vielleicht anbauen, beim Weizen überhaupt nicht genug für Erlös haben.
Sie haben dennoch am Anfang der Sendung gesagt, Sie haben schon beobachtet, dass da so das Produktportfolio sich verändert hat in der deutschen Landwirtschaft. In welche Richtung denn?
Im Obstbau, es diversifiziert sich. Wir haben inzwischen wieder mehr im Baumobst. Wir haben zum Beispiel im Alten Land auch wieder etwas mehr Kirschenanbau. Die Betriebe ergänzen mit Beerenobst. Also man versucht, verschiedene Kulturen mit reinzunehmen.
Statt nur auf Äpfel zu setzen in diesem Fall des Alten Landes.
Genau. Andererseits sieht man auch, ich gucke immer auch auf den Gemüsebau, dass da eben der Anteil von Gemüsearten, die eben weniger Arbeitskräfte benötigen in der Pflege und Ernte, wie zum Beispiel Wurzel- und Knollengemüse, dieser Anteil steigt seit Jahren an. Das heißt, da findet eine Verschiebung statt. Ein wichtiger Punkt ist dazu noch, ich denke, eine wichtige Strategie ist eben auch zu sagen, die Qualität, die hier angebaut wird, ist wirklich gut und die ist es auch wert, den Preis zu bezahlen. Ich hatte das vorhin schon angedeutet, für mich sind Erdbeeren aus deutschem Freilandanbau ein komplett anderes Produkt als die importierten Erdbeeren. Und die kosten bei mir in der Region auch nicht 6 Euro das Kilo, sondern ab 11 Euro bekommt man sie in der Direktvermarktung und die sind es wert. Und genauso ist es auch bei vielen anderen Produkten in der Saison. Die regionalen Produkte sind es einfach auch wert und da kann man, sollte man stärker die Qualität in den Vordergrund stellen und eben auch die Zahlungsbereitschaft dann für diese gute Qualität eben auch durchsetzen am Markt.
Wir sind damit jetzt fast am Ende dieser Sendung angekommen, deswegen zum Schluss jetzt nur noch eine Frage an Sie alle drei. Im vorletzten Winter haben wir ja in ganz Deutschland Bauern Proteste erlebt gegen die Sparbeschlüsse der damaligen Ampelregierung. Es gab hupende Traktoren auf den Straßen. Erboste Landwirtinnen und Landwirte haben mit viel Wut im Bauch protestiert. Was glauben Sie, Frau Garming, könnte der steigende Mindestlohn wieder so ein Anlass sein, für viele in der Branche ihre Unzufriedenheit auf die Straße zu tragen? Also sehen Sie da auch wieder viel Wut im Bauch?
Ja, ich sehe mehr Besorgnis als Wut, muss ich sagen. Und was ich erlebe, ist, dass sich der Berufsstand einfach auch sehr produktiv und konstruktiv engagiert in den Prozessen, um die Branche besser aufzustellen.
Herr Luig, wie viel Protestpotenzial sehen Sie da bei den betroffenen Landwirten?
Also im Moment, glaube ich, tut die Politik, die Agrarpolitik, die Regierung relativ viel im Interesse der Landwirte, der Arbeitgeber. Wir haben eine Reduzierung der Stromsteuer für die Landwirtschaft. Wir haben eine Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung. Und wir haben jetzt, das ist was, wo ich auch gern drüber gesprochen hätte, ja, weil wir das vehement kritisieren, eine Ausweitung dieser kurzfristigen Beschäftigung, also weitgehend sozialversicherungsfreie Beschäftigung von 70 auf 90 Tage. Das heißt, es wird sehr, sehr viel getan. Deswegen sehe ich das jetzt erstmal nicht. Ich glaube aber, dass natürlich die Proteste damals, es waren übrigens auch viele Arbeitnehmer dabei, Beschäftigte, bestimmte Sachen zu Recht kritisiert haben. Und ein wesentliches Problem, was ich jetzt speziell für Obst, Gemüse sehe, ist, dass wir bisher die komplette gemeinsame Agrarpolitik, diese ganzen Subventionen im Kern koppeln an Fläche und nicht an Faktoren, die helfen würde, ja, den Selbstversorgungsgrad bei Obst, Gemüse zu erhöhen.
Herr Schumacher, wie sehen Sie das? Glauben Sie, der steigende Mindestlohn könnte neue Bauernproteste provozieren?
Nein, ich denke nicht, denn die Spargel- und Beerenerzeuger haben keine Zeit zu demonstrieren und auch die Obst- und Gemüsebauern sind so eine kleine Branche innerhalb der Landwirtschaft, dass wir hier nicht diese Mobilisierung hinbekommen würden, wie es damals wegen Agrardiesel und Co. war. Also nee, ich glaube, Demonstrationen wird es aus diesem Sonderkulturbereich kaum geben.
Mindestlohn für Erntehelfer. Werden regionale Produkte zu teuer? Das war unser Thema heute im Forum auf SWR Kultur. Herzlichen Dank an Dr. Hildegard Garming, Agrarökonomin am Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, an Benjamin Luig, Fachreferent für Agrarwirtschaft bei der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt und an Simon Schumacher, Vorstandssprecher und Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. Mein Name ist Dominik Bartoschek. Danke für Ihr Interesse.